Herzlich willkommen zum Yoga Online-Kongress 2021. Heute mit Kerstin Ravikirnka-Läpert. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Kerstin. Eine Yoga-Expertin, die seit ihrer Kindheit schon Yoga praktiziert, hauptsächlich in der Stilrichtung Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Und hat aber auch viele diverse andere Yoga-Stile in ihre Praxis integriert. Und was besonders an Kerstin ist, ist, dass sie auch die alleinverantwortliche Redakteurin beim Kundalini-Yoga-Journal ist und viele schöne Bücher schreibt. Also sie ist auch Autorin. Auf die Bücher werden wir heute auch ein bisschen eingehen. Unter anderem hat Kerstin ein Buch geschrieben über Mudras und Mantras, schnelle Hilfe mit effektiver Wirkung.
Das genau, Kurzmeditationen für die alltäglichen Krise und Notfälle. Das ist im Prinzip ein Buch, was so ein bisschen darauf eingeht, was in verschiedene Krisen wir geraten kommen, physisch, psychisch, emotional, in Partnerschaften und so weiter. Und das bietet quasi zweckgebundene Meditation.
Sehr schön, genau. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Dr. Yoga, das große Buch der Heilung, wo sie von Krankheiten und kleinen Leiden von A bis Z kleine effektive Wirkungen aus dem Yoga zusammengestellt hat, die unterstützend im Heilungsprozess wirken. Und und heute wollen wir auch besonders ihren schönen neuen Roman vorstellen, Lektionen des Herzens. Und da werden wir nachher auch noch mal mehr drüber sprechen, auch im Interview. Kerstin, möchtest du noch was über dich sagen, bevor wir beginnen?
Vielen Dank, liebe Emma, das war schon sehr umfangreich. Vielleicht noch zu erwähnen, dass ich quasi im letzten Jahr, so mitten in der Pandemie, ein kleines Yoga-Studio eröffnet habe. Das war vielleicht nicht so unbedingt der beste Zeitpunkt, aber ich fühle mich damit total wohl und freue mich, dass ich einfach so beide Dinge, das Schreiben und das Yoga, da so schön verbinden kann.
Sehr schön. Ja, die Krise birgt Chancen auch und hat manchen mehr Zeit geschenkt und mehr Raum. Ja. Ja, schön. Gut, das Thema unseres Kongresses ist Meditation, also Pranayama-Meditation und Samadhi. Und du hast dir das Thema der Meditation ausgewählt. Darüber werden wir jetzt ausführlich sprechen. Und zuallererst wollte ich dich mal fragen, was ist für dich eigentlich Meditation?
Ja, Meditation ist ja eine ganz uralte Methode geistiger Entspannung und bedeutet so viel wie sinnendes Betrachten. Sie führt zu innerer Stille und Achtsamkeit. Normalerweise sind wir ja mittendrin im Wirbel unseres eigenen Lebens mit all seinen Hoch- und Tiefpunkten, über die wir gerne die Kontrolle behalten möchten. Aber in Wahrheit können wir nichts kontrollieren, aber wir geben uns natürlich gerne den Trugschluss hin, dass alles planbar ist. Und Meditation bedeutet, die Wirklichkeit zu betrachten und sie so zu sehen, wie sie ist. Also sie hilft dabei, bewusst zu werden. Man kann Meditation auch als Kontemplieren bezeichnen. Und das heißt nichts anderes, als dass man Abstand zu sich selbst gewinnt, den Gedanken beim Vorüberziehen vorbeischaut und sich von sich selbst und dem inneren Aufruhr distanziert. Ich habe kürzlich ein sehr schönes Bild dazu gelesen. Das fand ich ganz beeindruckend. Wir leben unser Leben quasi horizontal, ja? Das heißt einer zeitlichen Linie. Mit jedem Moment, mit jedem Atemzug bewegen wir uns näher auf das Lebensende, auf den Tod zu. Egal, was wir tun, das lässt sich nicht ändern. Und Meditation hingegen bedeutet vertikales Sein. Also auszubrechen aus dieser horizontalen Linie. Also wir halten inne in diesem Moment, wo wir meditieren und verbinden uns mit der Ewigkeit, in dem das Tun aufhört und wir nur noch sind. Hier und jetzt.
Sehr schön. Dann ist für dich Meditation gar keine Aktion. Also kein Tun sozusagen.
Naja, es beginnt mit einem Tun immer. Es ist ja die bewusste Entscheidung, sich irgendwo hinzubegeben und zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Meditation. Aber in dem Moment, wo es wirklich funktioniert, an Anführungszeichen, wo wir wirklich eintauchen können, ist es eigentlich nur noch pures Sein.
Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Meditation und Dhyana? Also was, soweit wie ich das auch verstehe aus meiner Yoga-Tradition, ist Dhyana der Zustand der Meditation, der erreicht wird durch tiefe Konzentration. Und Meditation ist ja ein breit gefächertes Wort oder mit großer Bedeutung. So, jeder benutzt dieses Wort, aber man weiß gar nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Und oft benutzt man Meditation ja auch die Aktion, der Technik, die man anwendet, um dann in diesen Zustand von Dhyana zu kommen. Wie siehst du das?
Ja, ich habe schon 2006 lustigerweise einen Artikel für das Yoga-Journal, also nicht für das Kundalini-Yoga-Journal, sondern für das Yoga-Journal von BDY verfasst. Die hatten da mal so eine Reihe, wo es um Dhyana und Dharana und diese ganzen Dinge halt ging. Und ich habe da nochmal ein bisschen nachgeschaut auch und habe da so ein bisschen was gefunden so zu den Wurzeln. Dhyana stammte ursprünglich aus dem Buddhismus, Jana, und fand dann in die indische Vedanta-Philosophie. Und es gibt ein, weiß nicht, ob du das kennst, ein Sanskrit-Wörterbuch von Klaus Mylius, also schon über 20 Jahre alt, 99 erschienen. Und er beschreibt Jana als Versenken, also Versenkung, als Sinnen, als Nachdenken und als Andacht. Also sind auch wieder relativ viele Beschneidungspunkte, ne, zur Meditation. Heute kann man eigentlich sagen, dass man Dhyana fast gleichsetzt mit Meditation. Also es wird fast im gleichlautenden Zusammenhang gebraucht. Manche beschreiben Dhyana auch als einen kontinuierlichen Strom heilsamer, einigender geistiger Prozesse, als eine Art Flow. Ne? Also es ist im eigentlichen Sinne kein schaffender Prozess, sondern ja, man kann so sagen, ein Erfahrungsakt reiner Beobachtung, bei der sowohl das Ego als auch der ständig gedankenproduzierende Geist beiseite treten. Und es gibt einen Weg hin zu dieser Erfahrung, also die Ausweitung, kann man sagen, des eigenen beschränkten Bewusstseins. Und da gibt es 4 Grade der Verfeinerung. Also in der ersten Stufe ist es so, dass der Meditierende sich von seinen sinnlichen Wünschen befreit, als er während Hunger, Durst, Müdigkeit, den Wunsch, auch eine unbequeme Haltung zu ändern. Und man richtet dann seine Aufmerksamkeit fest auf ein Objekt, beispielsweise auf den Atem, ja, das Heben und Senken der Bauchdecke, einen Punkt wie das dritte Auge oder ein Konzentrationswort. Und dann folgt quasi eine Integration dieses psychomentalen Flusses. Und in der zweiten Stufe kommen wir dann in einen Zustand von tiefer Freude, Wonne und Entspannung. Dann könnte man denken, man ist angekommen, aber es geht noch weiter. Im dritten Schritt verschwindet quasi jeder subtile Gedanke, auch das Wonnegefühl löst sich auf. Und den Meditierenden durchdringen ja Weite, Leichtigkeit, Mühelosigkeit. Und wenn wir dann den vierten und letzten Schritt gemacht haben, dann erfahren wir eine geistige und emotionale Klarheit, Gelassenheit und Stille. Ja, auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, ja und nein. Also Dhyana ist einerseits Meditation und andererseits ist Meditation aber der Weg zu Dhyana. Ja? Wenn man der Definition folgt, dass Dhyana wird auch mal übersetzt als glühen, als brennen und damit im Prinzip die höheren Bewusstseinszustände der Meditation meint.
Ja, sehr schön beschrieben. Ja. Ja, und also du meintest, man muss sich von seinen die erste Stufe ist, man muss sich von seinen physischen Verlangen oder Wünschen etwas, also sich davon distanzieren. Gibt es denn da besondere Tipps, wie hast du da in deinem Programm vielleicht besondere Techniken oder Anwendungen oder auch, was wir als Frage hatten, braucht die Meditation eine bestimmte Haltung? Also viele sagen, man muss ja die Wirbelsäule gerade halten. Also was braucht es, um erstmal in diese erste Stufe der Meditation einzutauchen? Also was sind so Grundvoraussetzungen?
Ja, also zum Thema Haltung, klar, also eine aufrechte Körperhaltung wird meist bevorzugt. Das heißt, entweder die einfache Haltung, also der Schneidersitz, für die sehr Geübten halt den Lotussitz, den halben Lotussitz oder den Fersensitz. Aber es ist natürlich genauso möglich, aufrecht auf einem Stuhl zu sitzen oder auf einer Meditationsbank. Und mein bevorzugter Platz sieht man jetzt hier gerade nicht so. Ich bin da gerade in meinem Arbeitszimmer. Und ich habe da so ein kleines Fell auf dem Boden liegen. Also es ist wirklich, mein Arbeitszimmer sieht man ja, ist winzig. Ist eigentlich so eine Art Schuhschachtel. Und dieser kleine Platz in meinem Arbeitszimmer, da liegt immer das Fell in aufrechter, also da kann ich gerade aufrecht an meiner Bücherwand lehnen. Das ist so mein bevorzugter Platz. Mein zweiter bevorzugter Platz ist tatsächlich mein Bett. Ich meditiere gerne im Bett sitzend, aufrecht unter dem Fenster an der Wand. Also was sollte man sozusagen, also was sollte gegeben sein? Ja, man sollte natürlich nicht schläfrig werden, nicht? Das ist sozusagen Grundvoraussetzung, sondern aufmerksam bleiben. Und deswegen eben die aufrechte Wirbelsäule, weil die für einen guten Energiefluss in Chakras sorgt. Wenn es zu unbequem ist, finde ich, lenkt zum Beispiel das eingeschlafene Bein oder das schmerzende Knie dann auch sehr ab. Und das finde ich persönlich auch nicht so gut. Obwohl mir mal, ganz früh hat mir mal ein Lehrer gesagt, es ist gut, wenn die Beine einschlafen, weil dann viel Blut für den Kopf zur Verfügung stände.
Nicht umsonst sind alle Yoga-Positionen, die fürs Meditieren sind, dazu da, dass das Blut abgeschnitten wird in den Beinen. Ne?
Genau, genau. Ja. Aber also ich finde das als selbstquälerisch, muss ich sagen. Also wenn das halt zu sehr wird und... ja, für mich muss eine Haltung zugleich auch komfortabel sein. Also meine Meinung ist, man hat keine bessere Meditationserfahrung durch Schmerz. Das gilt auch für bestimmte Haltungen. Wie du ja am Anfang erwähnt hast, komme ich aus dem Kundalini-Yoga. Und im Kundalini-Yoga gibt es sehr, sehr viele sehr herausfordernde Meditationshaltungen mit den Armen in alle möglichen Richtungen gestreckt und gehalten. Und das für eine sehr lange Zeit, also Minimum 11 Minuten, gerne auch 31 oder 62 Minuten. Und also das ist nicht so meins, muss ich gestehen. Also ich finde nicht, dass man durch Schmerz oder durch eine bestimmte Art von etwas, wo man durchgehen muss, dass man da bessere Meditationserfahrung hat. Es gibt ja auch liegende Meditationen, zum Beispiel Yoga Nidra. Das ist ja nicht nur eine Entspannung, es wird ja oftmals als Entspannung gehandelt, sondern im Grunde ist es eine Tantra-Meditation. Also es ist eine Meditation, die wirklich auch durch den ganzen Körper geht und wo man ja auch aufmerksam bleibt. Also wenn man achtsam bleibt und nicht wegdöst, kann es für manche Menschen auch praktikabel sein, im Liegen zu meditieren. Also wenn man halt nicht gleich einschläft. Und generell ist Meditation ja nicht etwas, nicht das funktioniert, obwohl ich das Wort vorhin auch benutzt habe, sondern es ist eigentlich immer ein sinnendes Betrachten dessen, was im jeweiligen Moment ist. Also insofern kann man eigentlich wirklich jeden achtsamen Augenblick zur Meditation werden lassen. Deswegen gibt es ja manche Menschen, für die Laufen Meditation ist oder Tanzen oder Abwaschen.
Das heißt, die Meditation ist gar nicht abhängig von einfach, ich setze mich jetzt auf das Meditationskissen oder die Yogamatte und dann meditiere ich, sondern man kann die Meditation in den Alltag bringen. So wie du das schön
man kann, man sollte sie in den Alltag bringen, auf alle Fälle. Wobei ich diese bewusste Entscheidung, sich auf die Matte zu setzen und zu beginnen zu meditieren, natürlich durchaus wichtig finde, weil eine Grundvoraussetzung, um wirklich einen Zugang zu finden, ist, dass man es regelmäßig macht. Also meditieren lernt man nur durch Meditieren, durch nichts. Nichts anderes. Also kein Lehrer kann an die Tür aufstoßen, also beziehungsweise er kann die Tür öffnen, aber hindurchgehen muss man selbst. Insofern ist es schon sehr sinnvoll, sich hinzusetzen auf die Yogamatte und zu meditieren. Aber nicht nur.
Und dann entsteht im Alltag immer mehr, also wenn man das regelmäßig übt auf der Matte, dann mehr auch im Alltag dieser Zustand der Meditation in allem, was man tut.
Das ist natürlich der Idealfall. Ich finde aber, dafür muss man schon sehr, sehr weit gekommen sein. Ich selbst bin ja seit über 30 Jahren dabei und ich würde für mich sagen, dass ich das noch nicht gemeistert habe, dass ich in meinem Alltag ständig in einem meditativen Zustand bin. Aber man gewinnt vielleicht die Fähigkeit, in bestimmten herausfordernden Situationen ein bisschen sich neben sich zu stellen und nicht voll drin zu sein und sich nicht voll diesen Emotionen, die vielleicht hochkochen, sich hinzugeben, sondern dass man da vielleicht wirklich diesen Punkt findet und zu sagen, ich trete neben mich und ich betrachte sinnend, was ist. Das kann im Alltag schon durchaus hilfreich sein, gerade wenn es mal, wenn mal die Energien gegeneinander prallen oder wenn Dinge passieren, die nicht kontrollierbar sind, wie unser ganzes Leben.
Ja. Gibt es denn noch besondere Tipps, wie man sich besser in Meditation versenken kann? Also wenn man sich jetzt auf die Matte setzt, den Rücken aufrichtet, sich entspannt, so wie du es beschrieben hast, oder auch Yoga Nidra im Liegen. Was könnte man noch, also was für Tipps hast du noch für die bessere Verinnerlichung?
Ja, das Wort besser mag ich eigentlich nicht so gerne, weil es wertet und auch so ein bisschen suggeriert, dass es gute und schlechte Meditationen gibt. Das ist ja aber nicht der Fall. Also wir sind eigentlich nie gleich und sollten immer ergebnisoffen an Meditationserfahrungen rangehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also vielleicht ist geeignete Bedingungen schaffen ein passender Begriff. Ja, was würde ich da empfehlen? Also auf jeden Fall Gewohnheiten schaffen. Also das heißt, immer dieselbe Zeit, ein fester Ort, eine bestimmte Meditation oder auch mehrere Meditationen und eine bestimmte Dauer. Also man setzt sich einen Rahmen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. In meinem Buch, ich würde es ja am Anfang auch mein Buch Kurzmeditation erwähnt, da stelle ich eine Auswahl von Meditationen vor, die in bestimmte Bereiche passen. Also zum Beispiel Meditationen bei physischen Problemen und Krankheiten, aber auch bei psychischen und emotionalen Problemen, bei beruflichen Krisen, bei Beziehungsproblemen und sogar in existenziellen Krisen. Ich mag eigentlich das Wort zweckgebunden auch nicht so gerne, aber meine Erfahrung ist, es hilft manchmal, sich eine Meditation auszusuchen, die zur Lebenssituation passt. Und diese dann für einen festen Zeitraum zu machen. 40, 90 oder gar 1000 Tage. Also je länger man es macht, desto tiefer verankern sich die Wirkungen in unserem Nervensystem. Und wie ich schon am Anfang sagte, Meditation lässt sich nur durch Meditieren erlernen. Also kein Buch der Welt und kein Lehrer kann die Erfahrung ersetzen, die durchs eigene Üben entsteht. Und wenn man das nicht so kompliziert haben möchte, dann besteht eigentlich die einfachste Übung darin, dass man sich einfach mit aufrechter Wirbelsäule an einen ruhigen Ort setzt, die Augen schließt, den Atem beobachtet und die Gedanken vorüberziehen lässt. Und das täglich für 10 Minuten zu tun, das hilft schon dabei, den Alltagsstress besser zu umgehen und ja auch Niederlagen besser wegstecken zu können. Also wenn man allein das macht, ja, 10 Minuten jeden Tag sich einfach hinsetzen, hilft schon dabei, das Leben als solches mehr zu wertschätzen, gelassener zu werden und ja, auch Veränderungen einfach leichter zu ertragen.
Ich fand das sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass es keine gute oder schlechte Meditation gibt. Also oft ist es ja aus meiner Erfahrung mit der Meditation so, dass Schüler gerne schnell aufgeben, weil sie das Gefühl haben, das funktioniert nicht so richtig oder heute klappt es und morgen nicht und dann hat man nicht so ein richtiges Erfolgserlebnis oft. Und für mich ist es auch immer dann ganz wichtig, die Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass sie am Ball bleiben sollen. Deshalb finde ich das gut, wie du es gesagt hast, sich diesen Rahmen setzen und sich das fest vornehmen, okay, für 40 Tage, für 90 oder 1000 Tage, weil erst am Ende dieser längeren Praxis hat man dann wirklich die globale Sichtweise darüber, was Meditation wirklich dann für Wirkungen hatte und nicht so im Detail jeden Tag. Es ist halt, mal klappt es, mal nicht und das kann dann halt mal frustrierend sein.
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel kann es auch gut sein, also ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, ein Meditationstagebuch geführt, dass ich einfach immer aufgeschrieben habe, ne, was ist heute und was ist da passiert und dass man einfach noch so ein bisschen so einen Überblick gewinnt und ja, seinen Prozess beobachtet. Und zum Thema mit dem mit den Erfolgserlebnissen oder den Frustrationserlebnissen, das kenne ich von meinen Schülern natürlich auch. Und man denkt ja immer, die meisten denken halt einfach, das, was ist denn da dran, was ist denn da groß dran bei? Man setzt sich hin, schließt die Augen und denkt an nichts. Das kann nicht so schwer sein, nicht? Aber das ist natürlich das Schwerste überhaupt, ne? Also wenn man sozusagen eine neue Sportart erlernen will, keine Ahnung, Tennis spielen, tanzen, wie auch immer, dann erwartet ja niemand, dass man da gleich als Björn Borg auftritt oder dass man gleich super toll tanzen kann. Jeder weiß, es ist eine Übung vonnöten, um sozusagen eine gewisse Fertigkeit zu gewinnen. Beim Meditieren wiederum denken die meisten, das muss doch mal alleine klappen. Aber es ist natürlich das Schwierigste überhaupt, aber das muss sozusagen erstmal klar werden, weil ja, unseren Geist zu trainieren und ihn sozusagen in bestimmte Bahnen zu lenken oder ihn dazu bringen, still zu sein, das ist eigentlich der Grund, warum wir Yoga machen. Das ist eigentlich der Grund, der alle zum Yoga bringt. Alle, die sagen, ich möchte ruhiger werden, ich möchte entspannter werden, gelassener werden. Das ist alles ein geistiges Thema.
Wie wichtig sind Achtsamkeitsübungen, um eine, sind wir wieder bei der besseren Meditation, aber um Fortschritte zu machen in der Meditation? Und also wie wichtig ist Dharana, die Konzentration als Grundlage für Meditation? Also das laut dem achtstufigen Pfad von Patanjali sind das ja so die Vorstufen und auch schon Yama und Niyama, also die ethischen, moralischen Richtlinien, Asana, Pranayama, das sind ja alles Vorstufen, um dann letztendlich in Dhyana eintauchen zu können. Und die Stufe vor Dhyana, also vor Meditation, ist Dharana, Konzentration. Mhm. Und wie wichtig ist das deiner Ansicht nach als Grundlage für Meditation, für
Dhyana? Also es trägt alles dazu bei. Es trägt dazu bei, sozusagen den Pfad zu ebnen oder den Weg zu bereiten. Und also ich komme ja aus dem Kundalini-Yoga, was ja keine sehr schwierige Yoga-Art ist, also die auch ohne eine besondere Sportlichkeit und Gelenkigkeit praktiziert werden kann. Und Yogi Bhajan hat ja gesagt, wenn Beweglichkeit das beste Kriterium, das vorrangigste Kriterium für Yoga wäre, dann seien Zirkusartisten die besten Yogis. Ja, also wie dem auch sei, wir beim Kundalini-Yoga praktizieren also eine ganze Menge Achtsamkeitsübungen, was das Ganze sehr, sehr schön und sehr abwechslungsreich macht. Ich habe im Laufe der Jahre eine kleine Sequenz entwickelt, die ich immer am Anfang mache in meinen Stunden. Und das sind quasi nur Atem- und Ankommens- und Achtsamkeitsübungen. Also das ist etwas, was meine Schüler auch teilweise alleine so für sich zu Hause machen, so wenn sie keine Lust haben, eine ganze Kriya zu machen, dann machen sie das. Und ja, ganz sicher ist es so, dass man umso leichter meditieren kann, je achtsamer man wird. Denn es ist ja so, dass man, wir werden ja ständig von tausend Gedanken, Eindrücken und Gefühlen überflutet. Und nur ein Bruchteil kommt ja an die Oberfläche unseres Bewusstseins. Ja, und dennoch bestimmen sie unser Handeln aus der Tiefe heraus. Und wie ich das so sehe, ist Meditation ja auch die bewusste Entscheidung, mal Abstand zur Seifenoper des eigenen Lebens zu gewinnen. Und ja, zum Zuschauer zu werden, einfach zuzuschauen. Und beim Meditieren lernen wir ja Bewusstheit für den Moment und diese pure Achtsamkeit zu entwickeln. Also das heißt nicht, sich im Tagträumen zu verlieren, sondern anschauen, was ist und eine Akzeptanz zu entwickeln. Ne? Fängt an bei dem eigenen Körper, vor dem man achtsam ist, fängt an bei den Handlungen, die man begeht und setzt sich sofort aufs tiefe emotionale und auch geistige Muster und dann Akzeptanz entwickeln für das, was ist. Auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht so schön ist.
Ja, also Achtsamkeit hier in Form von Bewusstwerden. Einfach beobachten, bewusst werden. Das ist ja nochmal was anderes als mentale Konzentration oder Dharana. Mhm. Ja, letztendlich etwas, was wir auch eigentlich ein Zustand, ein geistiger Zustand, den wir einnehmen. Mhm. Und mentale Konzentration, also Dharana, ist ja, dass wir unsere Gedanken bündeln auf ein Objekt des Fokus, also einen Fokuspunkt. Und also über Achtsamkeit hast du jetzt schon gesprochen und diese Konzentration der Gedanken, inwiefern, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, dass man sich ein Objekt wählt, den Atem oder den Körper oder den Punkt in der Mitte der Stirn. Ist das in deinen Methoden, die du vorschlägst, auch ausschlaggebend? Also diese
Auf jeden
mentale
Fall.
Konzentration?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, zu Beginn sollten wir beim Meditieren immer unsere Konzentration halten, also die Energie wirklich bündeln, damit wir sozusagen aus der Ablenkung einmal rauskommen. Also damit wir wirklich sagen, wir entscheiden uns bewusst, sich eben nicht auf die Gedanken einzulassen, die kommen und die vielleicht in dem Moment vorgeben, von ihnen nochmal Wichtigkeit zu sein. Sondern ja, es ist ja oft das, also das geschieht ja oft, wenn wir also beginnen zu meditieren, weil wenn wir den Geist zur Ruhe bringen möchten, dann macht er sich erstmal wichtig. Ja? Ja, er spielt sich erstmal auf und erinnert vielleicht daran, was noch zu tun ist und was vielleicht viel wichtiger ist und erzählt uns vielleicht, dass andere Dinge viel, viel nötiger zu erledigen sind und dass gar keine Zeit jetzt besteht, sich hier auf die Matte zu setzen und zu meditieren. Also der Geist produziert weiterhin Gedanken von enormer Wichtigkeit und oftmals fallen einem auch Dinge ein, die man als so eminent dringend erachtet. Und dann heißt es aber, sich zu entscheiden, nicht darauf einzugehen, sich auf deinen Konzentrationspunkt, deinen Fokus wieder zu besinnen. Und ja, das ist natürlich eine, also dieser Versuch, der kann kürzer oder länger dauern. Aber wenn man das lange genug durchhält, wenn man sich also wirklich auf diesen Fokus einlässt und bündelt, dann, ja, im besten Fall kommt man dann wirklich in diesen Zustand von Integration. Das heißt, das Ich-Erleben löst sich auf und Zeitlosigkeit und, ja, klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber kosmische Verbundenheit im Prinzip, ja, werden erfahren dann. Aber erstmal ist es eben Arbeit.
Ja. Also es gibt ja so verschiedene Ansichten über diesen Fokus oder was das Objekt der Meditation denn am besten sein sollte. Hast du da irgendeine Ausrichtung auch in deinen Meditationen oder nutzt du einfach, also manche sagen ja, kein Mantra benutzen oder manche sagen nur Mantra benutzen. Oder manche sagen, benutze ein Objekt, das du besonders magst, weil dein Verstand sich dann besser darauf fokussieren kann. So zum Beispiel dem Affen die Banane schenken, so ein bisschen. Also der Verstand wird ja auch als Monkey Mind bezeichnet, der dann immer was Neues haben möchte. So. Was hast du da für Tipps und Tricks? Also was für Fokuspunkte benutzt du in deinem Unterricht?
Also ich benutze meistens mehrere Fokuspunkte. Also in meinem Gruppenunterricht ist es so, dass die meisten Leute tatsächlich auch Mantra-Meditationen, also dass sie die einfach bevorzugen. Also in den Zeiten, wo wir dann mit Gruppen zusammen gewesen sind, was jetzt schon eine geraume Zeit her ist, haben wir halt, habe ich halt mal ein Mantra rausgesucht, oftmals auch ein vertontes Mantra. Wir haben das dann gemeinsam gechantet. Das machen wir jetzt auch, nur quasi jeder für sich zu Hause per Zoom. Ich persönlich, für mich, schätze gesungene Meditation nicht so sehr. Also ich schätze auch Mantra-Meditation, aber das sind für mich, also für mich persönlich mag ich eigentlich immer gedachte Mantras am liebsten. Also ich geb dem Geist auch mal gerne ein bisschen was zu futtern. Ich verbinde das aber oftmals mit, also mit Zeit mache ich gerade eine, wo ich einen Fokuspunkt habe, also mich auf die Nasenspitze schaue, ein bestimmtes Atemmuster habe und gleichzeitig ein Mantra denke und die Hände noch einen bestimmten Mudra halte. Also das ist natürlich, ne, so ganz viele verschiedene kleine Ecken. Und wenn man dann versucht, so auf all diesen verschiedenen Ebenen die Konzentration zu halten, funktioniert das für mich am besten. Ich wechsle aber auch immer ein bisschen. Also ich mache jetzt diese eine Meditation, die mache ich jetzt seit letzten August. Ich habe die auch schon mal vor vielen Jahren schon einmal gemacht. Es gibt immer so Meditationen, die man so ein bisschen, ja, die so ein bisschen hochkommen und die man einfach für dann wichtiger erachtet. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass je weniger man den Geist zu tun gibt, umso schwieriger wird es. Deswegen ist ja eigentlich so Zen-Meditation eigentlich das Schwierigste, weil man dann wirklich gar nichts hat. Also wirklich nur die Leere. Und ich finde, das für mich ist das absolut Schwierigste.
Das heißt also Mudra, Mantra, Drishti, also das sind so Fachbegriffe aus dem Yoga, also Gesten mit den Händen, mit dem Blick, mentales Aussenden von Mantras, von besonderen Klängen sozusagen, sind ja mehrere Fokuspunkte, die du dann verbindest und die helfen dir dann besser, dich zu bündeln, zu konzentrieren und tiefer in diese Meditation einzutauchen,
Genau,
könnte man das so
genau.
sagen.
Das ist also, das ist quasi, das ist wirklich immer wie so ein Seil, in dem man sich längs hangelt, nicht? Also wenn man einfach so ein Seil hat, in dem man sich sozusagen tiefer in diesen meditativen Zustand hineinbringen kann.
Ja, schön.
Ich habe eine Zeit auch mit sehr langen Mantras, habe immer sehr lange Mantras für mich rezitiert. Ich hatte ein Mantra, das hat mich auch durch die Geburt meines Sohnes begleitet. Das hatte ich mir halt vorher genommen, um sozusagen mit den Wehen dann klarzukommen. Das war für mich eben auch, ich wollte eben aus dieser Geburtserfahrung eben auch eine Meditation machen. Und dieses Mantra, was sehr lang ist, das ist Mool-Mantra, für diejenigen aus dem Kundalini-Yoga, die es kennen, also ein sehr ein bisschen komplizierteres Mantra. Das hat mich dann auch über Jahre begleitet, immer wieder in verschiedenen Situationen, kam es dann hoch und ja, es ist immer noch präsent. Also jetzt, mein Sohn ist 24 im Juli und dieses Mantra ist immer noch da und kommt manchmal nachts dann hoch, zum Beispiel in so Zeiten der Schlaflosigkeit, so mit dem Mond jetzt zum Beispiel, wenn man dann, also ich bin halt auch sehr schlafsensibel, dann nehme ich eben auch diese Mantras und versuche mich eben einen negativen Zustand zu versetzen dadurch.
Naja, ja, das kenne ich auch, dass man die Mantras nutzt, um die Gedanken zu stoppen im Alltag oder ja, das ist eine sehr schöne Praxis. Gut, was haben wir noch für Fragen hier? Wie geht man mit dem Ego, Gedanken, Emotionen, einem Schmerzen im Körper um? Vieles haben wir schon beschrieben. Also Gedanken bündeln wir in der Meditation, hast du beschrieben, durch Fokuspunkte. Emotionen sind ja mit den Gedanken in Verbindung. Also du meintest, wenn man sich hinsetzt und anfängt zu meditieren, sich zu konzentrieren, dann kommen erstmal Gedanken hoch. Und aus deiner Erfahrung, wie ist es mit den Emotionen? Schmerzen im Körper hast du schon beschrieben. Also du wählst eine Position, wo du einfach keine Schmerzen bekommst. Habe ich das richtig verstanden? Also du
Grundsätzlich schon, aber je länger man nämlich eine Haltung eingeht, sozusagen, je länger man die hält, desto eher tauchen natürlich trotzdem Schmerzen dann auf. Ne? Also wenn man halt eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde länger dann aufrecht sitzt, dann passiert natürlich trotzdem, dass irgendetwas hochkommt. Oder ja, wir sind ja auch nie gleich. Also, ne? Also an einem Tag, was an einem Tag gut gelingt, scheint am nächsten unmöglich zu sein. Und auch das gilt es vielleicht so ein bisschen zu akzeptieren. Also ich versuche immer wahrzunehmen und vorüberziehen zu lassen. Also immer anschauen und vorüberziehen lassen. Du hattest ja auch schon den Monkey Mind erwähnt, nicht? Und Yogi Bhajan hat immer gesagt, der Geist ist der Akku, der am Steuer sitzt. Das finde ich also auch ganz schön. Man will irgendwo hinfahren, man sitzt irgendwie im Auto, möchte irgendwo hinfahren und man kommt nicht an, weil es sitzt der Affe sitzt am Steuer und der macht halt eine Menge Mist und steuert dieses Fahrzeug, was eigentlich eine feste Bestimmung hat, auf eine Art und Weise, die man selbst nicht gutheißt und vielleicht auf einen Weg, den man nicht so gut findet. Und vielleicht kommt es auch ganz woanders an. Und natürlich ist es bei Meditation so, dass dieser Affe erstmal herumspringt. Nicht? Also der bleibt ja eben nicht unbedingt gleich gelassen, sondern man wird erst herausgefordert in der Meditation. Also wenn es so einfach wäre, den Geist, das Ego oder auch die Schmerzen, die Unannehmlichkeiten, den Kopfdruck auszuschalten, dann bräuchten wir nicht mehr zu meditieren. Nicht? Dann würden es alle machen. Und ich habe hier zu Hause zwei Zen-Meister. Also ich lebe hier mit zwei Zen-Meistern zusammen, musst du wissen.
Okay.
Das sind meine beiden Kater. Die sind immer glücklich. Die sind immer glücklich im Moment. Und wenn sie es nicht sind, sind sie trotzdem total bei sich. Also ihre Bedürfnisse sind elementar. Sie kämpfen manchmal untereinander, aber sie kämpfen nie mit sich selbst, so wie wir. Und deswegen brauchen sie auch keinen Yoga und keine Meditation, weil sie das schon leben im Prinzip. Und ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal ein Buch von jemand anders empfehlen, von John Gray, das ist ein Philosoph. Und der hat ein Buch geschrieben, Cat and the Meaning of Life. Und ja, das sei eigentlich jedem empfohlen, der Yoga macht und meditiert. Ja,
lustig, dass du das sagst, weil als kleines Kind hatten wir Katzen und ich wollte immer sein wie Katzen, weil ich genau das Gefühl hatte, was du beschrieben hast, die sind einfach nur glücklich, die sind jetzt und müssen nichts weiter tun, als einfach da zu sein.
Genau.
Da dran.
Genau. Die haben eben nicht diesen Monkey Mind, sondern die sind die sind immer so, ja, die sind total bei sich und sie harren auch nicht. Also Katzen spüren wir zum Beispiel auch, wenn Dinge passieren oder ich habe ja schon, wie gesagt, so viele Katzen gehabt, dass immer eine gestorben ist. Und das wird auch von den Katzen total angenommen. Also die Katzen nehmen ihr Dahinscheiden an, die andere Katze kommt meist nur einmal, verabschiedet sich und es ist einfach, die sind einfach so mit dem, wie sie sind, sind sie zufrieden. Also sie ärgern sich nicht darüber oder die leiden nicht darunter, sondern ja, die sind einfach präsent.
Ja, schön.
Und auch manchmal sind meine Katzen dabei und meditieren. Ich hatte verschiedene und manche sitzen daneben und meditieren dann auch. Oder ich habe auch einen Kater, der kommt immer dazu, wenn ich Tathamrasayan unterrichte. Und ja, legt seine Pfote mit auf den Patienten, den ich habe. Es ist echt sehr spannend.
Ja, das kenne ich auch. Und besonders, ich hatte ja auch eine Katze zu Besuch und wir haben ja morgens immer eine Morgenmeditation und am Anfang war alles noch so ein bisschen unruhig, ne? Und sobald wir uns aber hingesetzt haben zur Meditation, ist sie aufs Sofa gesprungen und ist ruhig geworden. In dem Moment, wo wir nach innen gegangen sind, ist sie auch still geworden. Es war immer sehr, sehr schön zu beobachten. Ja. Nochmal kurz zum Ego, Gedanken, Emotionen, Schmerzen der Körper, also vor allem Ego und Gedanken in der Meditation. Kann denn das Ego, also die Gedanken werden zum Meditationsobjekt, wenn man sie, wie du sagst, auch beobachtet eigentlich, also wenn man sie einfach achtsam annimmt und beobachtet. Und es gibt ja auch Meditationsformen, wo sogar das Ego zum Fokuspunkt wird, also wo man sich bewusst wird über das Ego und sich darauf konzentriert. Kannst du dazu was sagen? Also oft wird ja das Ego so bekämpft und gesagt, es ist was Schlimmes und es müssen wir irgendwie loswerden. Aber kann durch Meditation es auch passieren, dass wir uns einfach über die Ego-Struktur bewusst werden? Und dann...
Ich kann jetzt aus dem Kundalini jetzt keine spezielle Meditation, wo wir das Ego in den Fokus stellen, sondern uns geht es im Prinzip immer darum, diesen inneren Abstand einzunehmen. Mhm. Ich habe noch so ein Zitat von Ribachan, fällt mir noch ein, in dem Zusammenhang, wo es ums Bemühen geht. Also er hat gesagt, so, wir bemühen uns, ich kriege es nicht mal so ganz, nicht ganz wortwörtlich hin, wir bemühen uns und solange wir das tun, ist alles in Ordnung. Also wir geben wir die Hoffnung auf, wir geben nicht klein bei. Und er hat immer gesagt, das stärkste Mantra, was wir haben, ist keep up, also halte durch. Also wenn du durchhältst, wirst du gehalten. Das ist so, was ich auch wollte. Also wenn du durchhältst, wirst du gehalten. Und der Rest ist einfach nur das übliche Lebenskuddelmuddel. Mhm.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich organisiere ja hier in Freiburg oder habe das, bevor die ganze Corona-Geschichte aufgekommen ist, den Internationalen Yogatag. Und da waren auch immer Kundalini-Yogis dabei. Mhm. Und da hatte ich immer diesen Eindruck, wow, die müssen durchhalten. Das ist so, das sieht so anstrengend auch aus. Auch wenn du sagst, man muss nicht besonders gelenkig sein oder jetzt besondere Asanas können, aber was man muss, ist durchhalten können. Dieses, wie du auch schon gesagt hast, die Arme ewig lange zu halten und so. Und ich fand es bewundernswert, also dieses Durchhalten und dann einfach da durchgehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist das vielleicht auch nicht für jeden.
Es ist nicht für jeden und vielleicht ist es auch nicht unbedingt für jede Phase. Also ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, da fand ich das auch toll. Und es gibt ja auch wir sind damals immer für das Yoga-Festival gefahren nach Frankreich und hatten dann dieses weiße Tantra gemacht für 2 Tage, was eigentlich in Partnermeditation besteht, in die man meistens sind das eben auch Hand- und Armhaltung mit Augenverbindung, mit Fokus. Und das waren sehr, sehr anstrengende Übungen und Ich fand es großartig. Ich bin da durch ganz tolle Prozesse gegangen und habe damals auch meiner damals 14-jährigen Tochter das auch gemacht und die hat das auch, obwohl sie kein Yoga vorher machte, das durchgehalten. Ich finde es jetzt, also in dieser Phase meines Lebens, bin ich nicht mehr so wild drauf, diese Erfahrung. Also ich mag jetzt derzeit lieber gemütliche Meditation. Also auch mal beim Yoga auch mal herausfordernde Haltung, ja, mal 3 Minuten oder so, aber ich würde nicht freiwillig Meditation hier zu machen, wo ich eine halbe Stunde oder länger halt in eine für mich verkrampfende Haltung gehen würde. Aber das ist halt meine persönliche Meinung jetzt zur Zeit gerade.
Mhm. Ja.
So, also ich finde es auch mal ganz wichtig, dass man eben, ich ermutige meine Schüler eben auch immer dazu, dass sie so ein bisschen so für sich gucken, dass es eben nicht dieses vielleicht auch so ein bisschen männlich orientierte, geh da jetzt durch und egal was und halte durch und so weiter. Also für mich sind diese Zeiten überholt. Also Ich glaube nicht, dass man sein Ego damit in den Griff bekommt, indem man durchhält. Ich könnte mir sogar andersrum vorstellen, dass solche Übungen eigentlich eher das Ego noch pushen, nach dem Motto, schau mal, ich habe es durchgehalten. Also, das ist für mich nicht der Inhalt einer Meditation.
Ja. Ich glaube, da muss man eine feine Linie, also die kleine feine Linie finden zwischen Anstrengung und Entspannung, also so diese Mitte. Ne?
Mhm, genau.
Jetzt immer nur alles ganz gemütlich und nur so, dass es nicht anstrengend ist, ist auch sicherlich auch nicht der Weg, aber wie du schon gesagt hast, auch aus meiner Erfahrung ändert sich das im Laufe der Praxis und man entwickelt sich ja auch in gewisse Stufen hinein. Und wenn man am Anfang noch mehr Anstrengung aufwenden musste, um in besondere Zustände zu kommen, wird das mit der Zeit dann auch immer einfacher und man kann sich auch vielleicht mit weniger Anstrengung dann in dieselben Zustände bringen. Und also so empfinde ich das auch, dass sich das wandeln kann mit der Zeit. Die Praxis.
Ja, es ist ja auch so, also wir praktizieren ja in meiner Yoga-Form ja immer die Meditation als Abschluss einer Yogastunde.
Ja.
Und vorangegangen sind ja meistens schon Übungen, die ich auch gerne anstrengend gestalte. Also das ist schon so, dass meine Stunden schon herausfordernd sind, aber ich mag es dann halt, wenn man dann am Ende wirklich auch zur Ruhe kommt und in einer sehr, sehr angenehmen Position dann einfach auch in diese innere Stille gehen kann.
Ja, schön. Ja, vielleicht noch die Frage, wie wichtig ist das Gefühl von Liebe in der Meditation, also mit Herzen zu meditieren? Oder ist Meditation für dich nur was Mentales, wo man mit den Gedanken arbeitet? Was für einen Raum bekommen die
Gefühle? Nee, es ist... Ich würde sagen, Liebe ist auf jeden Fall nichts, was Meditation voraussetzt. Also ich muss keine Liebe empfinden, um zu meditieren. Manchmal wird es erreicht in der Meditation als allumfassendes Glücksgefühl, als Liebe zu allem. Aber es ist keine Voraussetzung. Ich glaube, das wäre schwierig, wenn man immer mit einem Gefühl der Liebe ans Meditieren herangehen möchte. Ich bin vielleicht generell kein Freund von Überzuckerung. Also ich bin kein Freund von Verzückung. Also ja, weißt du, was ich meine? Also ich muss mich nicht in diesen Mantel von Liebe hüllen. Meditation hat auch etwas von einem Hinschauen. Also etwas ist auch ein schonungsloses Hinschauen zu dem, was ist. Also kein sich schönreden Realität, sondern ein Blick hinter die Kulissen. Also meinetwegen auch hinter die Maya. Ja? Mhm. Also wenn man den Schleier lüftet, indem man beharrlich und ohne zu reagieren hinschaut, dann spürt man vielleicht manchmal auch die Verbindung zum All-Eins, zum großen Ganzen, zum Universellen. Manche nennen es Gott.
Mhm. Ja, ist ja auch eine Frage der Definition von Liebe, finde ich. Da gibt es ja große Unterschiede und auch Missverständnisse. Und ich verstehe, was du meinst mit dieser Überzuckerung und so die rosarote Brille aufziehen und für mich bedeutet Liebe was ganz anderes. Also es ist eher so auch eine bedingungslose Annahme, eigentlich auch diese bedingungslose Annahme dessen, was ist und auch das zu lieben, was gerade ist, auch wenn es anstrengend ist. Und mir hilft es zum Beispiel sehr, wenn ich in einem sehr herzoffenen Zustand bin. Also das heißt ja nicht, dass ich dann gleich übersprudle vor Freude und Glück, sondern wenn mein Herz offen ist, dann ist es einfach wachsam und aufmerksam und wenn meine Seele auch spürt, dass diese Praxis, die ich da gerade mache, sehr wichtig ist für meine Entwicklung, auch wenn sie noch so anstrengend ist oder noch so viel mich irgendwie aufopfern muss oder keine Ahnung oder möchte.
Mhm.
Also deshalb auch die Frage, die... aber klar, man muss natürlich dann definieren, was ist für einen Liebe und inwiefern ist es wichtig für die Meditation. Mhm. Ja. Ab wann entsteht denn für dich Bliss oder Glückseligkeit in der Meditation? Also das, was du gerade auch schon so beschrieben hast, diese Alleinheit und Vollkommenheit, Perfektion.
Vielleicht nochmal was von Yogi Bhajan, obwohl, vielleicht nochmal, der hat auch ganz viel so gesagt zu dem Thema, was ich super interessant finde. Und der hat ja auch mal gerne gesagt, dass man, dass es gut ist, ganz früh morgens meditieren, in den ambrosischen Stunden, weil der Tag dann noch so ganz unbefleckt ist und weil sich dann auch der Geist in einem bestimmten geöffneten Zustand befindet, wo man Dinge erspüren kann. Und ja, ich glaube, es ist so ein, auch wirklich dieser Weg dahin, also wenn man körperlich unbeweglich bleibt, also wirklich schaut und so, wenn der Geist dann anfängt, zur Ruhe zu kommen und dann ganz allmählich, dann kommt Wohlbehagen und ja, manchmal auch ein unbeschreibliches Wohlbehagen. Und allmählich in dem Maße, wo man dieses Wohlbehagen entwickelt und die Gedanken geringer werden, ich glaube, Bliss oder Glückseligkeit entsteht genau dann, wenn du wirklich in Kontakt kommst mit deinem wahren Selbst. Also so dieser kurze Moment, so wenn wirklich der Geist schweigt und wenn all das Wollen und Kämpfen und auch das Begehren und das Negieren, wenn die Gedanken und Emotionen wirklich still sind und man das pure Sein vielleicht so spürt. Ja, das ist so, wenn man einmal diesen, und das ist dann wirklich dieser Moment von Bliss. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns dabei hält, der Meditieren. Wenn wir das einmal gespürt haben, so einmal diesen Moment, dann möchte man ihn immer wieder haben. Also so wie die sprichwörtliche Karotte, die dem Esel für die Nase gehalten wird. Also ich glaube, das ist wirklich, sind keine großen Momente. Viel ist ja auch Weg oder viel ist auch einfach Zuschauen. Aber dieser, ne, diesen kurzen Moment, diese totale Auflösung von allem und dieses totale Einssein.
Vielleicht machen wir jetzt die Abschlussfrage zu deinem Buch. Welche Rolle spielt denn Meditation in deinem neuesten Buch, Lektion des Herzens? Das ist ja ein Yoga-Roman. Das ist ja was ganz Besonderes. Magst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ja, mein Roman, kann ich noch kurz zeigen. Was ist er? Lektion des Herzens. Mein damaliger, also ich hatte, ich habe es auszuholen, ich hatte 2019 ja das Buch Dr. Yoga geschrieben. Und mein Lektor sagte damals zu mir, wenn ich mal einen spirituellen Roman schreiben möchte, dann würden mir bei Drömer Knauer alle Türen offen stehen. Und das fand ich natürlich sehr einladend. Also diese Einladung habe ich dann gerne angenommen und einen Roman dann, also ein Exposé für einen Roman entwickelt. Und es geht in diesem Roman eben darum, der heißt ja Lektion des Herzens. Also mein Lektor hatte damals so die Idee, dass es quasi etwas sein soll, was wie ein Sachbuch den Leser halt mitnimmt auf einer Reise. Also es hat sozusagen verschiedene Entwicklungsschritte oder verschiedene Dinge, die man eben in Form eines unterhaltenden Romans miterlebt. Und man könnte vielleicht sagen, es ist eine Road to Recovery, wird beschrieben in meinem Roman. Also es geht grob gesagt um eine Frau in den 40ern, die ein normales, aber ein recht privilegiertes Leben führt. Also eine Frau wie du und ich, eine Allerweltsfrau, der schon einiges widerfahren ist und die zu einem bestimmten Punkt in ihrem Leben eine Leere im Leben verspürt. Das ist der Punkt, wo sich dem Yoga zuwendet. Aber es geschieht halt mehr als das. Es ist halt nicht einfach nur so eine einfache Entwicklung, sondern you will be tested, trifft auf sie zu. Also sie wird wirklich getestet. Sie muss erst alles verlieren, wirklich alles, was ihr wichtig ist und was sie liebt, ganz tief fallen, um sich dann wiederzufinden, um zu genesen und herauszufinden, was wirklich zählt. Und dabei hilft ihr auch Meditation. Anfangs natürlich fällt ihr das überhaupt nicht leicht. Sie hadert und kämpft und macht durch, was wir alle durchmachen, wenn wir ernsthaft zu meditieren beginnen. Und bei ihr ist es natürlich noch mehr. Also sie geht quasi wirklich durch die Hölle, um herauszufinden, wer sie ist. Und ich habe dem Buch ein meiner Lieblingszitate von Kabir vorangestellt, was ihr bestimmt alle kennt. Ich darf das gleich mal vorlesen, kurz. Also Kabir hat gesagt, schwierig ohne Brille, er hat gesagt, oh, ich lache, wenn ich höre, dass der Fisch, der von Wasser umgeben ist, durstig ist. Ohne Rast irrst du durch die Wälder, obwohl die Wirklichkeit in deinem eigenen Sein liegt. Doch ob du nach Benares oder Mathura wanderst, bis du Gott nicht in deinem eigenen Sein gefunden hast, wird die ganze Welt ohne Bedeutung für dich bleiben. Ja, also Britta, so heißt meine Protagonistin, die ist keine Überfliegerin, sie ist kein spiritueller Profi, sie ist kein erleuchtetes Wesen, aber ich glaube, wir können uns alle in ihr wiedererkennen, wenn wir möchten.
Ja, sehr schön. Und das inspiriert vielleicht ja auch viele Menschen, einfach das mal auszuprobieren. Und ich finde das ganz schön, weil viele Menschen sind ja noch gar nicht so offen für so Weisheitslehren oder yogische Bücher. Deshalb finde ich das schön, dass du das so in Romanform packst und das dann auch zum Beispiel meine Mutter erreichen könnte, die nur Romane liest oder Krimis zum Beispiel. Vielleicht würde sie sich auch mal öffnen für sowas, ne?
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass es eine größere Masse anspricht. Wobei es natürlich, also im Buchhandel, in der Buchhandlung steht es unter Yoga-Bücher, habe ich gesehen, also bei Thalia zumindest.
Ja.
Aber es ist, hat den Untertitel ein Yoga-Roman, aber es ist schon ein, also es hat auch es hat auch Reiseaspekte, also es spielt zum Teil auf Bali zum Beispiel, es hat also ganz entführt uns auch so ein bisschen in der Zeit, wo nicht so viel gereist werden kann und wo halt meist Leute doch wenig reisen. Vielleicht auch in eine ganz tropische Welt, die auch spannend sein kann.
Hast du das Buch jetzt im Lockdown geschrieben? Also seit, oder ist es schon länger im Prozess gewesen?
Ja, so ein Buch zu schreiben dauert ja immer ein bisschen länger, beziehungsweise das Schreiben habe ich quasi angefangen an Anfang 2020. Das war ja im Lockdown.
Ja.
Nee, 2019. Entschuldigung, 2019 habe ich schon angefangen damit. Und dann muss es erstmal eine Zeit lang liegen. Also es muss immer so wie so ein, muss immer ein bisschen reifen. Ne? Man muss selbst Abstand gewinnen zu seinem eigenen Werk, ganz wichtig. Mhm. Und dafür muss es mindestens ein halbes Jahr irgendwo liegen und nicht angerührt werden. Und erst dann kann man so als Autor wieder neu einsteigen und dann mit Abstand dann bearbeiten, überarbeiten. Ja, und dann ist es natürlich zum Verlag gekommen, dann ist es dann nochmal durch ein Lektorat gegangen und ich habe nochmal einiges umgestellt, umgeschrieben, gekürzt. Also ich bin... ich habe immer eher das Problem, dass ich zu viel schreibe. Also es sollte eine 400 Seiten lang werden. Es waren 600 Seiten und ich musste dann kürzen. Aber kürzen ist immer gut, weil es sozusagen eindampft. Nicht? Also.
Ist es der erste Roman, den du geschrieben hast?
Nee, es ist tatsächlich schon der fünfte.
Oh, wow.
Genau. Die anderen habe ich halt unter einem, die sind halt nicht in der Yoga-Schiene. Die schreibe ich halt unter dem Namen Zoe Schreiber. Und Schreiber ist mein Geburtsname. Und da ist halt eine andere Art von unterhaltenden Romanen entstanden.
Ja, schön. Ja, danke dir für das schöne, inspirierende Gespräch. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss, irgendwas Wichtiges den Leuten mit auf den Weg geben? Irgendwas, was du noch teilen willst? Oder?
Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch mit meinem Buch inspirieren kann. Und zum Thema Meditation kann ich euch nur sagen, macht es wirklich, fangt kleinschrittig an, nehmt euch eine kurze Zeit, eine leichte Meditation, nichts, was euch irgendwie überfordert, sondern man kann sich immer steigern, aber lieber in kleinen Schritten sich sozusagen dem Thema nähern und einfach versuchen, dran zu bleiben. Ne? Einfach Tag für Tag gucken, was ist, und Tag für Tag gucken, was passiert, und dich selbst mit der Meditation dadurch begleiten. Und es ist ein langer Weg, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Also bleib dran.
Schön.
Ja, dir auch vielen Dank, liebe Irma. Und ich freue mich, dass ich hier dabei sein konnte bei eurem Kongress. Und ja, ich wünsche euch allen alles Gute.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.